Ja, schön wieder hier zu sein nach der Ferienzeit. Das Wetter auch wieder in gewohnter Weise, nachdem man Schleswig-Holstein genießen konnte mit Sonnenschein und richtig gutem Wetter. Aber es ist hier auch gut. Warum nicht? Ja, die Apostelgeschichte war ja schon angekündigt. Die soll uns beschäftigen in den Bibelstunden und auch in den Predigten. Von den Gottesdiensten bis zu den Sommerferien. Wir hatten schon einen Anfang gemacht. Das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, hier vor den Ferien. Dann die Bibelstunde in der vergangenen Woche über Kapitel 2. Heute ist Kapitel 3 dran. Und es soll um Erwartungen gehen. Das ist ja schon angekündigt worden. Ich merke gerade, dass ich meine Fernbedienung vergessen habe. Kannst du mir die gerade reichen? Ich danke dir. Mehr als wir erwarten können. Ich lese uns den Text nach der Einheitsübersetzung. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. 9. Stunde ist 15 Uhr nachmittags nach unserer heutigen Rechnung. 15 Uhr nachmittags. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, also die Pforte hieß, die Schöne, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihnen geschehen war. Wieder so eine Wundergeschichte. Wir denken, na ja, wieder mal, ist ja klar, in der Bibel sind viele Wundergeschichten. Aber diese Geschichten sind nicht dazu da, um irgendwie unsere Sensationslust zu befriedigen oder zu sagen, guck mal hier, das kann alles so passieren, was es nicht alles gibt auf der Welt, sondern wenn von Wundern berichtet wird in der Bibel, dann sind sie immer so etwas wie ein Gleichnis. Die möchten uns immer etwas klar machen, auch über unser Leben. Wenn wir genauer hinschauen, machen wir Entdeckungen im Text. So auch bei der letzten Bibelstunde, wo wir im ersten Moment dachten, na ja, so halt eine Geschichte. Aber interessant wird, wenn man sie sich ganz genau anschaut. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit: Wir brauchen Gewohnheiten. Ich bin ein bekennender Gewohnheitsmensch. Ich brauche einen Rhythmus. Ich brauche gewisse Abläufe jeden Tag. Und ich vermute mal, euch geht es dabei ganz ähnlich. Wenn ich keine Gewohnheiten habe, bin ich verloren. Ich bin oft im Urlaub verloren, wo all meine Gewohnheiten über den Haufen geworfen sind und der Tagesablauf völlig anders ist. Da komme ich ganz komisch rein. Wer sich dabei ertappt, dass er so die Tendenz hat, in den Tag hineinzuleben und abends so ein blödes Gefühl hochkommt, irgendwie habe ich heute gar nichts geschafft, nichts auf die Reihe gebracht, dann könnte es daran liegen. Da fehlen Gewohnheiten. Und dem möchte ich sagen, sieh zu, dass du dir eine gute Gewohnheit zulegst. Mehrere gute Gewohnheiten, zum Beispiel immer um dieselbe Zeit aufzustehen. Zum Beispiel die Gewohnheit, früh am Morgen mit Bibellesen und Gebet zu starten. Die Gewohnheit, früh am Morgen, wenn man so den ersten Menschen begegnet des Tages, sie mit Worten der Gnade überrascht und nicht so irgendwie morgenmuffelig zu kommen, dass die auch gleich einen guten Start haben. Im Text geht es auch um gute Gewohnheiten. Sie sind wichtig für die Betroffenen. Drei Betroffene begegnen uns hier, Petrus, Johannes und der Bettler, drei Personen. Gucken wir uns mal Petrus und Johannes an. Von ihnen heißt es, sie gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, weil sie gerade Bock darauf hatten. Nein, da man zu beten pflegte. Das heißt, es gab zu der Zeit eine Gewohnheit, um 3 Uhr nachmittags ist eine Gebetsstunde im Tempel. Wer da hinging, konnte sicher sein, was ihn erwartet. Sie tun das eben nicht, weil sie gerade Bock darauf haben, sondern weil das ihre Gewohnheit war. 3 Uhr nachmittags, Gebetszeit. Man könnte denken, dass jetzt eigentlich anderes viel wichtiger war als diese Gebetszeit am Nachmittag. Gerade für Petrus und Johannes, wo so die allererste Gemeinde im Aufbau waren, wo so ganz viele, viele neue dabei waren, die vorher fernstehend waren, die muss man doch irgendwie aufbauen und man muss sich um die kümmern und es gibt viel zu organisieren. Aber nein, diese Gebetsstunde, die war für sie ganz existenziell wichtig. Wir denken oft, sollen doch Oma und Opa beten, die sonst nichts vorhaben. Aber Petrus und Johannes, zwei Männer, die auf der anderen Seite der 50 stehen und noch voll im Saft sind, ja, auch sie. Gebet war ihnen so wichtig. Was sie dabei fühlten, welche Funktion diese Zeit im Gemeindeaufbau hatte, das war erstmal zweitrangig. Sie gingen einfach. Sie gingen einfach, ohne sich vorher großartig Gedanken zu machen. Bringt das jetzt was? Soll ich nicht? Nein, sie waren zur Stelle. Die zweite Gewohnheit, das war die Gewohnheit von dem behinderten Bettler. Schauen wir uns die Stelle an. Es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Also, er wurde nicht gelegentlich gebracht, sondern täglich. Das war eine Gewohnheit von denen, die ihn gebracht haben, aber für ihn natürlich auch. Und für ihn war diese Gewohnheit eine Frage des Überlebens. Sie entschied darüber, ob er abends etwas zu essen hatte oder nicht, ob er hungrig mit knurrendem Magen ins Bett ging. Das hat er sein Leben lang gemacht, denn die Behinderung, die ihn arbeitsunfähig macht, das war sein Leben. Noch nicht einmal Jesus hatte das geändert. Jesus war ja erst vor kurzem täglich in den Tempel gegangen, aber er hat ihn nicht geheilt, er hat nichts daran geändert. Er war immer noch dort, er gehörte immer noch zum Inventar des Tempels. An ihm war das alles vorbeigegangen, was damals passiert war, in der letzten Woche, als Jesus noch da gewesen war. Zum Inventar gehörte er, genau wie die schöne Pforte. Und wir können verallgemeinern aus diesen beiden Beispielen, wir brauchen Gewohnheiten, die sind mit Sicherheit wichtig. Wer nach einmal Zähneputzen gleich schon wieder gefragt hat, was hat es mir heute gebracht, der ruiniert sich mit dieser Haltung auf Dauer die Zähne. So darf man nicht fragen. Das braucht einfach Regelmäßigkeit. Den Effekt einer guten Gewohnheit sieht man oft erst nach Jahren. Und die Frage an uns ist, wenn so dieses blöde Gefühl ist, ich kriege nichts auf die Reihe, welche Gewohnheit sollte ich mir zulegen? Kommen wir zum zweiten Punkt. Gewohnheiten haben auch ihre dunkle Seite. Ich habe jetzt so tolle Sachen über Gewohnheiten gesagt, aber ich muss fairerweise auch sagen, Gewohnheiten haben auch ihre negative, ihre dunkle Seite. Die dunkle Seite ist, dass wir, wenn wir uns in einer Gewohnheit befinden, wenn wir eine Routine haben, dass wir nicht mehr so richtig offen sind für unerwartete Dinge, mit denen wir einfach nicht gerechnet haben. Es läuft immer gleich ab. Wenn ich mir die Zähne putze, dann werde ich sicher keine großen Überraschungen erleben. Das ist klar. Aber es gibt auch Gewohnheiten. Ja, da ist es gut, wenn man aufpasst. Petrus und Johannes sind ein schönes Beispiel dafür. Sie gehen in den Tempel. Ja, was kann passieren, wenn man in den Tempel geht? Es ist Gebetszeit, 15 Uhr. Naja, da wird gebetet. Hoffentlich hat man da eine gute Zeit. Sie haben gelehrt, das wissen wir. Die Gemeinde kam ja dort zusammen und ließ sich unterweisen von den Aposteln. Hoffentlich werden sich viele beteiligen, also mindestens 3000, so was die Stärke der Gemeinde damals so war. Und das war es auch schon. Gucken wir uns den Bettler an. Was hat er für eine Erwartung gehabt? Er wird die Hand aufhalten und am Ende des Tages wird er hoffentlich genug Klimpergeld zusammen haben für ein Brot, etwas Öl und vielleicht ein Viertel Wein. Das war sein Horizont. Und das bedeutet, dass es oft so ist, dass die Routine leider die Erwartung killt. Wir sind nicht mehr offen. Offen für ein unerwartetes Ergebnis. Vielleicht gehen wir gewohnheitsmäßig in die Gemeinde. Und ich sage, das ist toll, wenn wir das machen. Super, ihr seid gesegnet. Vielleicht habt ihr sogar immer denselben Platz, gucke ich in die Runde. Ja, es ist in vielen Fällen so. Ihr habt sogar immer denselben Platz. Was kann heute passieren? Habt ihr euch das überlegt, als ihr gekommen seid? Was kann heute passieren? Das, was wir mitnehmen, steht im Verhältnis zu dem, was wir erwarten. Kann ja sein, dass es für euch heute ein normaler Gottesdienst wird, also eine relativ gute Predigt, eine relativ gute Moderation, das eine oder andere Lied, das man auch kennt, und ein netter Austausch nach dem Gottesdienst und das war's. Du kriegst nichts, wenn du nichts erwartest. Damit sage ich nicht, besser doch keine Gewohnheiten zulegen, sondern immer spontan. Das sage ich auf gar keinen Fall. Ich sage, pflege gute Gewohnheiten und sei offen für Unerwartetes. Und die Frage ist, wo habe ich gute Gewohnheiten entwickelt? Gratulation. Mache aber ihren positiven Effekt zunichte, weil ich nichts Unerwartetes mehr erwarte. Der dritte Punkt. Gott reißt unseren Erwartungshorizont auf. Nichts ist vorprogrammiert. Heute ist nichts vorprogrammiert. Und das hängt mit dem Geist Gottes zusammen. Der Geist Gottes ist hier. Und er ist der eigentliche Moderator. Und er ist der eigentliche Prediger. Und er ist der eigentliche Lobpreisleiter. Er ist da. Geist, gucken wir uns dieses Wort an, hat einen ganz komischen Ursprung. Das deutsche Wort Geist kommt vom altgermanischen Geyser. Das bedeutet das Bewegte. Kennen wir in Island die Geysire, die diese Wasserfontänen hochschießen lassen? Das hängt mit dem Geist zusammen. So wirkt der Geist. Der Geist Gottes weht, wo er will, sagt Jesus. Er lässt sich seinen Lauf von niemand vorschreiben oder vorhersagen. Man kann ihn nicht zwingen, man kann ihn eindämmen. Das stimmt. Aber man kann ihn nicht herbeizwingen oder ihn vorhersagen. Er ist Gott und wir sind Menschen. Und das ist ein Unterschied. Aber wenn er weht, dann kommt es darauf an, dass wir auch innerlich zur Stelle sind. Wenn wir nicht zur Stelle sind, dann weht er, aber es ist vergebens. Da kommen gute Gewohnheiten ins Spiel. Was bringt es, wenn der Geist weht im Gottesdienst und ich liege zu Hause im Bett? Dann ist gar nichts damit. Damit konnte keiner rechnen, dass Gott diesmal einen springen lässt. Und ich sage das in der doppelten Bedeutung des Wortes. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen. Er lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Ein Verb nach dem anderen, jedes ein völlig überraschendes Ergebnis. Damit konnte keiner rechnen, was aus dieser Gebetsstunde alles werden würde. Und da hatte die Gebetsstunde noch gar nicht begonnen. Das war ja erst der Weg dorthin. Über das Ende dieses Tages, Apostelgeschichte 3, vermeldet Lukas, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000, also der gläubigen Männer in der Gemeinde. Eine Gebetsstunde. Niemand hatte es geplant. Niemand. Gebetsstunden sind Segensstunden, in jedem Fall. Aber dieses Mal segnete der Geist nicht nur, er wehte. Wie gut, dass der Bettler gerade da war, dass er sich ausgerechnet an diesem Tag nicht freigenommen hatte. Ich denke, Petrus und Johannes haben einen Wink vom Heiligen Geist bekommen, der sie auf den Bettler aufmerksam gemacht hat. Vielleicht waren sie schon innerlich so im Gebet, auf dem Weg zur Gebetsstunde im Tempel. Und sie reagierten sofort darauf. Und sie sprechen ihn an. Und sie sagen, sieh uns an. Was bedeutet das? Sieh uns an. Das bedeutet doch so viel wie, komm aus deiner Bettelroutine. Guck nicht auf deine Mütze mit den Münzen drin, sondern schau uns an. Du kannst mit etwas rechnen. Lass uns nicht nur eine Gewohnheit haben, sondern auch eine Erwartung. Siehe uns an, Freund, hier geht es um mehr als nur ein paar Cent, das wissen wir. Der Bettler macht ganz große Augen, stelle ich mir so vor. Was kommt? Was kommt? Er achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Das war sein Erwartungshorizont. Ich kann Geld bekommen. Normal vielleicht einen kleineren oder größeren Betrag, sagen wir mal irgendwas zwischen 5 Cent und 2 Euro. Aber wenn einer sagt, schau mich an, dann kommt vielleicht 5 Euro dabei raus. Boah. Aber der Horizont ist immer noch zu klein. Gott lässt tatsächlich einen springen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit den Erwartungen ist es ja auch so eine Sache. Wir können eine bestimmte Erwartung haben, eine ganz bestimmte Erwartung. Heute muss so und so etwas passieren. Und wir können sicherlich Gott auch auf ungute Art und Weise festlegen. Das wäre nicht gut. Gott kann man nicht zwingen. Das ist damit nicht gemeint. Gemeint ist damit, dass eine gewisse Offenheit dafür ist. Heute kann alles passieren. Auch das, was nicht geplant war. Wenn ich nichts erwarte, lege ich Gott übrigens auch fest. Ich lege ihn darauf fest, dass er heute nichts tut. Und das wäre auch schlecht. Alles kann passieren. Vielleicht sprengt er unseren Erwartungshorizont heute. Vielleicht ist heute ein Gottesdienst in einer langen Kette von Gottesdiensten, Hunderte, vielleicht sogar Tausende, die uns über die Jahre verändern. Und unserem Leben in einem längeren Prozess mit auch Tiefgang geben. Kann sein. Vielleicht ist heute aber auch eine zweite Bekehrung für euch drin. Oder eine Berufung. Oder etwas, das Gott ganz, ganz tief in eure Herzen hineinspricht. Vielleicht bist du heute gekommen, weil du nicht einsam sein wolltest. Das war der einzige Grund, warum du heute gekommen bist. Du siehst Menschen und erhältst dich mit ihnen, bist nicht allein zu Hause. Die Gemeinschaft tut gut. Damit kann man rechnen. Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht hast du mit irgendetwas Unbestimmtem gerechnet. Ein bisschen Frieden für die Seele. Es könnte aber sein, dass Gott dir den Finger auf die Ursache deiner Unruhe legt und dir sagt, dein Leben ist voller Schuld. Was du brauchst, ist nicht ein bisschen Friede. Du brauchst Vergebung. Und ich brauche das gar nicht so beim Namen nennen. Du weißt es ganz genau, was es ist. Sag mir doch alles und ich vergebe dir. Was erwarte ich von Gott im Gottesdienst? Viele gehen in den Gottesdienst und erwarten nur etwas von der Predigt. Was ist mit den Liedern? Was ist mit dem, was sonst gesagt wird? Was ist mit der Stimme Gottes, die einen ereilt, vielleicht ganz losgelöst von Menschenworten? Was ist mit der Begegnung auf der Treppe oder nach dem Gottesdienst beim Kaffee trinken? Hier ist etwas passiert auf dem Weg zum Tempel, gar nicht mittendrin. Bin ich bereit, meine Erwartungen sogar noch übertreffen zu lassen? Was erwarte ich von Gott beim Bibellesen? Was erwarte ich von Gott, wenn ich bete? Was erwarte ich von Gott, wenn ich anderen erzähle, was ich selber mit Gott erlebt habe? Ich habe einen Film mitgebracht über einen Häftling, der nur deswegen in den Gefängnisgottesdienst gegangen ist, um der Atmosphäre des Hasses und der Kälte zu entfliehen. Das war sein Erwartungshorizont. Und dann ist es passiert. Schauen wir uns mal den Film an. Ich bin so froh, dass es heute so dunkel ist und die Sonne nicht scheint. Ja, ihr habt mitgekriegt, das ist der Johannes Kneifel, der zu uns kommen wird am 28. Juni. Ich möchte nochmal auf die Kärtchen auch hinweisen. Kommt selber, ladet ein. Es lohnt sich. Damit bin ich eigentlich schon am Ende meiner Predigt angelangt. Ich sage nochmal die drei Punkte. Wir brauchen sehr dringend Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, die unserem Leben Struktur geben. Wir brauchen aber auch Erwartungen, die an diese Gewohnheiten anknüpfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen keine Gewohnheitsmenschen sein. Und drittens, wir sollten Gott erlauben, unseren Erwartungshorizont aufzureißen und das weit übertreffen, was wir erwarten sogar. Amen.